Paul VI. Und das Zweite Vatikanische Konzil. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute vor 40 Jahren, am 6. August 1978, verstarb der selige und ja bald heilig gesprochene Papst Paul VI. Er war Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils, nicht nur während dessen Verlauf, sondern auch danach mit der Umsetzung der vom Konzil angestoßenen Reformen in der Kirche. Der heilige Johannes der 23. hatte dieses Konzil einberufen und eröffnet, ist kurz nach der Eröffnung verstorben. 1963 folgt ihm auf dem Stuhl Petri Giovanni Battista Montini als Paul VI. Pfarrer Dr. Achim Dittrich kennt sich mit Paul VI. Und dem Zweiten Vatikanischen Konzil bestens aus. Der Name Achim Dittrich ist im deutschsprachigen Raum bekannt für seine Expertise zu Paul VI. Und Zweitem Vatikanischen Konzil. Vor einigen Jahren war er hier bei uns zu Gast bei Diakon Andreas Martin und hat unter anderem über Paul VI. Als Nachfolger von Johannes dem 23. beim Zweiten Vatikanischen Konzil gesprochen.
Giovanni Battista Montini, Papst Paul VI. Er ist 1897 geboren. Ab 1924 war er im Dienst des päpstlichen Staatssekretariates, 54 Erzbischof von Mailand, 58 Kardinal und 63 Papst. Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich, kannten sich Johannes der 23. und Paul VI. Näher?
Sie kannten sich und schätzten sich. Also besonders Johannes der 23. bewunderte diesen Kardinal Montini. Kardinal Montini hatte eine lange diplomatische Karriere hinter sich an der Seite von Pius XII. Allerdings kam es 1954 zu dieser eigenartigen, völlig überraschenden Versetzung nach Mailand. Und im Vorfeld war auch die übliche Kardinalswürde ausgeblieben für Montini. Also Mailand war zwar eine bedeutende Position, aber es war eben weg vom Vatikan, vom Heiligen Stuhl. Also man vermutet, dass da doch irgendwie eine Entfremdung vielleicht über die politischen Auffassungen des Kardinals oder des damaligen Erzbischofs Montini vorgelegen hat. Wie auch immer, 1954 geht Montini nach Mailand, wird aber dann in den ersten Wochen des Pontifikates von Johannes dem 23. zum Kardinal erhoben. Und es ist auch bekannt, dass also Johannes der 23. Schon Kontakt pflegte. Sie waren jetzt keine Freunde, aber Kontakt pflegte zu diesem sehr strebsamen, intelligenten Kirchenfürsten aus Mailand.
Mhm. Interessant, und ich musste auch darüber schmunzeln, ist ja diese Aussage, dass Giovanni Battista Montini, also der Erzbischof von Mailand, mal in einem Telefongespräch mit einem Oratorianerpriester gesagt hat, dieser heilige alte Knabe scheint nicht zu merken, in was für ein Hornissennest er da sticht. Insofern hat ja der Erzbischof von Mailand, also später Papst Paul VI., eigentlich das Ganze sehr, sehr, sehr aufmerksam mitverfolgt.
Ja, und er kannte sich ja im Vatikan aus wie kein anderer. Er hat ja jahrzehntelang war er also im Staatssekretariat an erhabener Position an der Seite des Papstes. Also er kannte die Kurie in- und auswendig. Das war bei Roncalli nicht in dem Maß der Fall. Roncalli war die längste Zeit war er eben außerhalb des Vatikans. Als hochrangiger Diplomat wusste er natürlich schon in etwa, wie es im Vatikan zugeht und die Problematik. Also er wusste schon in etwa, was die Ausrufe eines Konzils bedeutet, aber so die Feinheiten und Details, das war ja für Montini klarer natürlich, wobei ich auch sagen würde, Johannes der 23., selbst wenn er das alles gewusst hätte, er hatte so eine gewisse Unbefangenheit, eine Unbekümmertheit, er hatte diesen Impuls, es ist jetzt an der Zeit für dieses Konzil und über alle Bedenken hinweg, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Kairos für das Konzil.
Mhm. Klar war, dass das Konzil suspendiert ist, wenn der Papst stirbt während des Konzils. Das schreibt das Kirchenrecht so vor. Als am 21. Juni 1963 der Erzbischof von Mailand als Paul VI. Gewählt war, stand da schon fest, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, dass das Konzil weitergeht?
Ich meine, der formale Akt war natürlich noch nicht vollzogen, aber es war klar. Man hat also auch das Konklave hat eigentlich Paul VI. Oder Kardinal Montini daraufhin gewählt, weil klar war, er würde das Konzil fortführen. Und er galt als ein Mann der Mitte, also weder bei den Progressiven noch bei den Traditionsanhängern. Ein Mann der Mitte, der aber natürlich auch große Kenntnisse hat und gerade mit dem Vatikan die Kurie sehr gut kennt. Er war eigentlich schon ein ganz klarer Kandidat für das Konklave und ich denke, die Mehrheit des Konklaves wollte die Fortführung des Konzils und deswegen hat man Montini gewählt und er hatte diese Erwartung nicht enttäuscht, sondern sehr zügig dann die zweite Konzilsperiode bestätigt.
Wie Johannes der 23. seine bäuerliche Herkunft nicht verleugnen konnte, er war Dr. Dittrich, war der spätere Papst Paul VI. Unverkennbar, der Sohn einer großbürgerlichen Familie. Hat sich das in seinem Tun wiedergespiegelt?
Er war ein sehr, sehr fleißiger Mensch, ein Arbeitstier, kann man richtig sagen. Also hat wenig geschlafen und viel gearbeitet, viel nachgedacht. Er war ein doppelt promovierter Theologe und Philosoph, hat auch noch ein bisschen Kunstgeschichte studiert. Vater war Zeitungsverleger und in der Familie gab es auch einige namhafte Politiker. Also er war im Großbürgertum unterwegs, auch in einer modernen Lebenswelt. Da gab man viele Anknüpfungspunkte. Und ich denke, das konnte er nicht ablegen. Aber auf der anderen Seite war er eben auch jahrzehntelang in der Kurie im Vatikan und kannte auch die Sprache der Kirche, die Sprache der Tradition sehr gut. Er kannte sich in der Diplomatie sehr gut aus, in der Kirchenpolitik. Also er war ein hochgradig reflektierter Mann, der sehr viel nachgedacht hat und der also auch immer den Blick von den Details dann weitergelenkt hat auf größere Zusammenhänge, der also seine Worte und seine Handlungen immer auch kalkuliert hat auf ihre langfristige Wirkung hin.
War Papst Paul VI. Mit dem Verlauf des Konzils und somit auch mit dem Denken des vorangegangenen Papstes einverstanden oder legte er neue Maßstäbe an? Wie war das damals?
Also ich denke, Johannes der 23. und Paul VI. Waren sich einig und da gab es keinen besonderen Bruch. Auch Paul VI. Hat also das Konzil letztlich schon so weitergeführt, also hat sich jetzt nicht als das Oberhaupt betrachtet, das jetzt alles reglementiert, sondern er hat natürlich schon das Papstamt klar definiert und auch keine Abstriche zugelassen, aber hat es halt durchaus im Sinne von Johannes dem 23., also in der Mitte des Bischofskollegiums platziert. Er hat also immer geschrieben, wenn er Konzilsdokumente dann in Kraft gesetzt hat, das ist das Privileg des Papstes, also ein Konzilsdokument zur Geltung zu bringen, zur Wirkung zu bringen, eben zu promulgieren. Und er hat dann eben nicht nur seinen Namen drunter gesetzt, sondern hat noch immer diesen Beisatz hingeschrieben, vereint mit allen Vätern. Also er hat die Autorität des Papstes erhalten, aber hat sie also wirklich versucht, so weit wie möglich in Verbindung zu bringen mit den Bischöfen und ihrem Kollegium. Und also ich kann da keinen großen Unterschied zu Johannes dem 23. erkennen. Es waren nur verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Charaktere. Der eine war wirklich volksnah und unbefangen und was er tat, kam oft von Herzen und so auch ein bisschen aus dem Bauch heraus und oftmals waren das sehr glückliche Worte und Gesten. Bei Paul dem 6. War da viel Überlegung hinten dran und auch seine Gesten und Worte waren wohlgesetzt und wohlbedacht.
Welche Veränderungen nahm Papst Paul VI. Vor?
Gut, das Konzil hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Also es ist nicht so, dass der Papst jetzt da alles dirigiert hätte. Er ließ dem Konzil durchaus seine Eigendynamik. Man hatte also in der ersten Periode gewisse Erfahrungen gesammelt, wie so eine große, man muss sich vorstellen, weit über 2000 Konzilsväter, die also den Petersdom ausgefüllt haben auf zwei riesigen Tribünen. Man hat also Erfahrung gesammelt und hat die Moderation des Konzils verändert. Der Papst hat sich da eigentlich weitgehend zurückgehalten. Er hat nur gelegentlich hier und da einmal eingegriffen. Das hat aber auch schon Johannes der 23. getan. Wenn also eine Diskussion absolut verfahren war und keine Lösung durchzusetzen war, dann hat Johannes der 23. schon eingegriffen und das hat Paul VI. Letztlich auch getan, damit das Konzil eben nicht ins Stocken gerät, sondern dass die Diskussion und die Entscheidungsfindung weitergehen kann.
Herr Pfarrer Dr. Dietrich, Sie haben es ganz kurz nur angedeutet, die allerwichtigste Neuerung war doch eigentlich die Einsetzung von 4 Moderatoren. Eindeutig ließ Paul VI. Seine kirchenpolitischen Referenzen dadurch auch die dazu ausgewählten Persönlichkeiten erkennen, oder?
Ja, also ich meine, er versucht dann natürlich schon auch einen Ausgleich. Das ist allein von der Diplomatie her schon wichtig gewesen, dass das alle vertreten sind, also dass es nicht einseitig wird. Aber man merkte schon, also er war eher dem modernen Geist zugewandt. Und er war also zum Beispiel von seiner geistesgeschichtlichen Herkunft stark auch vom französischen Katholizismus, von der neuen Theologie aus Frankreich beeinflusst. Und die Konzilsmoderatoren waren dann also auch wirklich Männer, die offen waren für neue Entwicklungen. Ja, also er hat schon signalisiert, dass man eben nicht Altes zementieren soll, sondern diese Öffnung, dieses Aggiornamento weiterführt, wo Johannes der 23. vielleicht deutlich gesagt hat, also dabei darf aber natürlich der Glaubensinhalt nicht verloren gehen. Da war Paul VI., also ja, das hat er, glaube ich, für selbstverständlich gehalten und hat vor allen Dingen immer wieder überlegt, wie können wir der Welt das Evangelium nahebringen, wie können wir heute wieder einen Platz in der Welt gewinnen. Er hat sich also auch politisch natürlich sehr eingesetzt, parallel zum Konzil. Und das Konzil hat er schon mitgeführt, aber sehr behutsam. Und er hat auch akzeptiert, wenn gelegentlich Wünsche, die er geäußert hat, also nicht angeordnet, sondern geäußert hat als Wunsch, dass das manchmal auch ignoriert wurde.
Herr Pfarrer Dr. Dietrich, die Konstitution über die Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, ein ganz besonderes Schreiben mit sozusagen der Handschrift von Papst Paul VI.
Es war das erste Dokument, das verabschiedet wurde auf dem Konzil. In der ersten Periode, wie gesagt schon, wurden eigentlich die allermeisten Dokumente, wie sie vorbereitet worden waren, es war eine Unmenge, also über 100, wurden also eigentlich alle zurückgewiesen, mit Ausnahme der Konstitution über die Heilige Liturgie, also Sacrosanctum Concilium. Ja, da hat Paul VI. Beziehungsweise noch Kardinal Montini also auch einen gewissen Anteil genommen. Es war allerdings ein Dokument, das also schon eine gewisse Vorgeschichte hat. Die Liturgiereform hat nicht erst auf dem Zweiten Vatikanum begonnen, sondern eigentlich war es schon Pius X., der erste Impulse gegeben hat, und dann vor allem Pius XII. Hat mit der Reform der Osterwoche und anderen kleineren Maßnahmen eigentlich schon die Weichen gestellt. Und es war dann eigentlich ein ziemlicher Konsens da. Also diese Liturgiekonstitution hat bei über 2000 Konzilsvätern lediglich 4 Gegenstimmen gehabt. Also es war eine überwältigende Mehrheit für diese Konstitution, die Richtlinien mitteilt, also keine fertige Liturgiereform. Die Liturgiereform hat sich dann an das Konzil angeschlossen. Die Liturgiereform ist dann auch das, was dann Paul VI. Persönlich zu verantworten hat. Das Konzil hat den Rahmen und die Schwerpunkte verabschiedet, und es war dann die Aufgabe eines Gremiums, das also diese Liturgiereform dann Schritt für Schritt und relativ zügig bis 1969 durchgeführt hat, unter der Leitung von Annibale Bonini. Also die Liturgie war Paul VI. Wichtig, aber hatte nicht Priorität. Also er wollte Modernität auch im Gottesdienst, da war er sehr offen dafür, aber die Liturgie war nicht das erste Thema bei ihm.
Herr Pfarrer Dr. Dietrich, zuletzt proklamierte Paul VI. Bei der Schlussfeier der dritten Sitzungsperiode, also am 21. November, die Gottesmutter Maria zur Mater Ecclesiae, zur Mutter der Kirche. Das war ein sehr umstrittener Vorgang in dieser Woche, in der das Ganze geschehen ist, denn der genannte Titel hatte ebenfalls nicht die Zustimmung der Konzilsmehrheit.
Ja, also das steht im Zusammenhang mit der Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, wo die Rolle der Laien besprochen wird, die neu betrachtete Rolle der Bischöfe und des Bischofskollegiums und eben darin auch der Primat des Papstes. Und die Kirchenkonstitution schloss ich als Schluss und als Schlusskapitel der Marientext an, der ursprünglich ein eigener Text war, ein eigenes Dokument. Das hat man dann angeschlossen an die Kirchenkonstitution. Und neben vielen anderen hat auch Kardinal Montini und dann Paul VI. Den Wunsch geäußert, das Konzil möge Maria als Mutter der Kirche ansprechen. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass Johannes der 23. bei seiner Eröffnungsansprache von der Mutterkirche gesprochen hat. Also die Kirche ist ihrerseits Mutter, aber so wie jede Tochter einmal Mutter werden kann, hat sie selbst eine Mutter. Und Maria ist eigentlich die Gestalt, die die Kirche lehrt, wie sie Mutter sein kann für die Gläubigen von Gott her. Und das war Paul VI. Ein großes Anliegen. Also er hat immer wieder dezent, wie es seine Art war, aber doch konsequent auf diesen Titel hingewiesen und ihn auch sehr diplomatisch immer wieder auch ins Spiel gebracht. Es wurde auch von den wohlwollenden Konzilsvätern aufgegriffen, bis hin, dass man gesagt hat, wir machen eine Proklamation, also ähnlich wie eine Definition, zuletzt 1950, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Etwa in dieser Art haben dann einige Konzilsväter die Mutter der Kirche proklamiert sehen wollen durch den Papst. Dem Papst hätte eigentlich gereicht, wenn im Text des Marienkapitels der Titel benannt worden wäre. Aber aufgrund der Streitigkeiten in der Konzilsaula und vor allen Dingen in der theologischen Kommission, also wo die Entscheidung gefallen ist, über die Verwendung dieses Titels Mutter der Kirche, ja, als das dann abschlägig beantwortet wurde, also der Titel wurde nicht verwendet, man hat versucht, so seinen Inhalt etwas zu umschreiben, aber er wurde aus ökumenischer Rücksichtnahme, wie vielfach gesagt wurde er nicht verwendet. Und dann hat der Papst in dieser einen Woche im November 1964 einige offizielle Notizen, Anmerkungen zu Lumen Gentium, zum dritten Kapitel, herausgegeben, die eben klarstellen, dass der Primat des Papstes nicht abgeschwächt wird und wie er sich eben zum Bischofskollegium verhält. Und das andere war dann bei der feierlichen Schlussabstimmung, bei der feierlichen Schlusspromulgierung der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Bei der Ansprache hat dann der Papst in der Peterskirche vor diesen über 2000 Konzilsvätern und auch den Beobachtern Maria geehrt, also deklariert, heißt der Text, deklariert als Mutter der Kirche und hat empfohlen, dass man Maria unter diesem Titel weltweit verehren und ansprechen solle. Mutter der Kirche, weil das eben die Marianität der Kirche zum Ausdruck bringt, ohne dass dabei der Erhabenheit Jesu Christi als Haupt der Kirche irgendwie Abbruch getan würde. Paul VI. War also sehr aus auf eine Christozentrik der Kirchenlehre, konnte aber gerade von daher sehr gut Maria auch als Mutter der Kirche ansprechen. Mhm.
Ein Schritt weiter, der Papst machte ja auch einige Reisen, übrigens auch die erste Flugreise eines Papstes vom 4. bis 6. Januar 1969 ins Heilige Land, das ja da noch geteilt war als Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Auch den Besuch mit dem Patriarchen von Konstantinopel, den Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche. Das trug doch extrem zur Entspannung von Ost- und Westkirche bei, Herr Pfarrer Dr. Dietrich.
Ja, also das Konzil selbst war ja schon ein großer Schritt der katholischen Kirche auf. Die Orthodoxen stellte solch einen Schritt dar. Und Paul VI. Hat das ganz konsequent weitergeführt, hat also die Nähe gesucht zum Patriarchen in Konstantinopel, Athenagoras, den er eben dann auch in Jerusalem getroffen hat. Und er hat auch natürlich die Fühler ausgestreckt ins sogenannte Dritte Rom nach Moskau, durchaus auch mit einer gewissen, Offenheit. Aber er war nicht so rigoros gegen den Kommunismus, wie es noch Pius XII. War und hat versucht, dann auch zugunsten der Orthodoxie in der Sowjetunion Gesprächskontakte herzustellen. Er hat verschiedene Reisen unternommen, das war neu in der Art. Gut, Johannes der 23. hatte aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit nicht mehr großartig Möglichkeit für ausgedehnte Reisen, obwohl er auch ein Weltbürger war, der ja lange Jahre in Paris war und in Istanbul, in Bulgarien. Paul der 6. hat dann eben das Heilige Land besucht und dort eine große Geste gesetzt der Versöhnung mit der Orthodoxie. Der Patriarch von Konstantinopel, Athenagoras, ist ja das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie noch vor dem Moskauer Patriarchen. Also eine große Geste, der dann auch unmittelbar danach dann die Aufhebung der gegenseitigen Verdammung folgte, also dieses Schisma von 1054, das wurde aufgehoben. Allerdings hat sich dann die weitere Annäherung dann doch viel schwieriger gestaltet, vor allen Dingen, weil man aus Moskau ja nicht so mitgezogen ist wie von Konstantinopel aus.
Herr Dr. Dittrich, wir haben jetzt Johannes den 23. und Papst Paul den 6. Kann man sagen, dass Papst Paul der 6. der eigentliche Konzilspapst war?
Also in der Masse der Bewegung sicher. Also die Idee und der Mut, das Konzil auszurufen und zu beginnen, diese Ehre gebührt eindeutig Johannes dem 23. Aber dann im Prinzip der Vollstrecker im positiven Sinn, das war Paul der 6. Es war eine gigantische Aufgabe und die auch viele Probleme hat und heute noch hat, so etwas nicht nur durchzuführen und zum Abschluss zu bringen, sondern auch die Ergebnisse dann umzusetzen. Und es wurde ja dann einiges getan. Also die Kurie wurde reformiert, das Heilige Offizium wurde umgebaut, umgewandelt in die heutige Glaubenskongregation. Das kirchliche Rechtsbuch der CEC wurde tatsächlich dann erneuert, allerdings erst dann unter Johannes Paul II. Abgeschlossen. Aber die meisten Arbeiten sind schon zur Zeit von Paul VI. Geschehen. Die Liturgiereform, eine ganz große Sache, innerhalb weniger Jahre wurde also die lateinische Liturgie also stark verändert. Und es war also auf vielen Ebenen hat Paul VI. Einiges in Bewegung gesetzt und einiges verändert, hat auch das Papstamt nicht neu definiert, aber hat es doch erscheinen lassen als Einheitsamt, also jetzt nicht als Herrschaftsamt, sondern als Amt der Einheit, das auch dem Weltfrieden dienen möchte, das als Vermittler auftritt zwischen den zerstrittenen Nationen. Denken wir an die UNO-Rede des Papstes in New York, auch eine ganz große Geste. Die Kirche bemüht sich um den Weltfrieden. Ja, also beiden Päpsten gebührt der Titel Konzilspapst. Sie haben beides eine gewisse unterschiedliche Art, das ihre dazu getan, dass das Konzil zum Abschluss gekommen ist und die Rezeption begonnen hat.
Beim feierlichen Abschlussgottesdienst am 8. Dezember 1965 rief Paul der 6. das geistliche und pastorale Profil der zurückliegenden Kirchenversammlung in Erinnerung. Ich zitiere: Können wir sagen, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir seine Erkenntnis und Liebe gesucht, dass wir Fortschritte gemacht haben in dem Bemühen, ihn zu betrachten, in der Sorgfalt, ihn zu ehren, in dem Bemühen, ihn den Menschen zu verkünden, die auf uns schauen als ihre Hirten und Lehrer der Wege Gottes? Wir glauben in aller Schlichtheit, das ist so. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen.
Ja, gerne.
Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja. Herr Jesus Christus, du Hirt deiner Herde, du führst das Volk Gottes durch den Wandel der Zeiten. Wir wollen dir in Treue folgen und wollen unseren Mitmenschen, die dich noch nicht kennen, das Evangelium verkünden durch Wort und Tat. Dazu benötigen wir deine Gnade, deinen Segen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Andreas Martin.